Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins aus Religion und Kirche. Für alle, die in den vergangenen Wochen gefastet haben, auf Alkohol oder Süßes verzichtet haben, heißt es jetzt noch ein bisschen durchhalten. Für die meisten ist es in einer Woche am Ostersonntag geschafft. Manche waren konsequent und diszipliniert, andere haben sich kleine Ausnahmen gegönnt oder doch vielleicht auch ganz aufgegeben. Durchhalten ist ja auch nicht einfach. Was brauchen wir eigentlich außer dem sprichwörtlichen langen Atem, um bei einer Sache dran zu bleiben? Woher kommt die Kraft zum Durchhalten? Darüber spreche ich gleich im zweiten Teil der Sendung, unter anderem mit dem Langstreckenläufer Jan Fitschen und dem Benediktinerpater Anselm Grün. Zunächst aber ein Blick auf Aktuelles aus Religion und Kirche. Die US-Bischöfin Marian Edgar Budde hat im Januar weltweit für Aufsehen gesorgt, und zwar am ersten Amtstag von Donald Trump. Da hat sie ihm die Stirn geboten, hat ihm ins Gewissen geredet. Bei einem Gottesdienst zu seiner Amtseinführung hat sie ihn schlicht und einfach an die christliche Barmherzigkeit erinnert und hat allein damit seinen geballten Zorn auf sich gezogen. Jetzt ist ihr Buch auch in Deutsch erschienen. Es heißt »Mutig sein«.
Sie musste ihren ganzen Mut zusammennehmen. Sie wollte ihm ins Gesicht sagen, was seine Politik mit vielen Menschen macht.
In the name of our God, I ask you.
Im Namen unseres Gottes bitte ich Sie um Erbarmen. Für die Menschen in unserem Land, die jetzt in Furcht leben. Es leben schwule, lesbische und transgeschlechtliche Kinder in demokratischen, republikanischen und unabhängigen Familien. Manche von ihnen fürchten um ihr Leben.
Sie appelliert an die Menschlichkeit, kritisiert Trumps inhumane Pläne zur Migrationspolitik und bittet darum, das Land nicht weiter zu spalten. Wie massiv das passiert, macht Buddy fassungslos.
Sie haben das Ziel, die staatlichen Institutionen mit ihren wichtigsten sozialen und humanitären Leistungen zu demontieren. Ich finde, es ist wirklich erschreckend, was gerade passiert.
Schon einmal vor 5 Jahren hat sie sich öffentlich gegen Trump gestellt. Es war die Zeit der Black Lives Matter-Proteste. Auch damals war er Präsident. In Washington ließ er Demonstranten brutal vom Lafayette Square prügeln, nur um dort vor einer Kirche ihrer Diözese mit der Bibel zu posen.
Ich hatte damals das Gefühl, dass er sich spirituelle Autorität aneignen wollte, indem er Bibel und Kirche zur Rechtfertigung für seine Politik benutzte. Das stand völlig im Widerspruch zu dem, was wir damals brauchten, und zu den Lehren unserer Kirche. Damit hatte er eine Grenze überschritten.
Das war der Auslöser für Marian Budde, sich öffentlich zu positionieren. Und schließlich sogar ein Buch zu schreiben, in dem sie reflektiert, wie man aus sich selbst Mut schöpfen kann. Mut heißt für sie nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas zu tun, von dem man glaubte, es nicht zu können.
Wenn Sie auf höchster Regierungsebene die Erlaubnis geben, mit Geringschätzung und Verachtung über Menschen zu sprechen, gibt das auch einer ganzen Reihe anderer Leute die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Je mehr man den Weg der Verachtung beschreitet, desto leichter ist es, die grundlegende Menschlichkeit einer anderen Person zu missachten. Und wenn wir das tun, dann haben wir damit eine Rechtfertigung, wirklich schreckliche Dinge zu sagen und zu tun. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das sich in der ganzen Gesellschaft ausbreitet.
Seit der Predigt wird sie massiv bedroht. Trump fordert eine Entschuldigung. Ein Abgeordneter schlug sogar vor, sie zu deportieren. Aber es gibt auch viel Zuspruch, Post und E-Mails aus der ganzen Welt.
Marian Edgar Budde, die US-Bischöfin, die Donald Trump die Stirn bietet. Yvonne Koch stellte sie uns vor. Kürzlich ist ihr Buch auch auf Deutsch erschienen. Es trägt den Titel »Mutig sein« und enthält auch die Predigt zu Trumps Amtseinführung. Anfang Mai kommt sie auch nach Deutschland, wird unter anderem beim Evangelischen Kirchentag in Hannover sprechen. Und es ist ja eine ganz eigenartige Situation, während sich in den USA erster sichtbarer Protest und Widerstand regt gegen die Politik von Donald Trump, instrumentalisieren gleichzeitig seine Anhänger die Erinnerung an den evangelischen Theologen im Widerstand Dietrich Bonhoeffer, um ihrerseits zum Widerstand aufzurufen gegen Menschen- und Bürgerrechte und die liberale Demokratie. In dieser Woche jährte sich zum 80. Mal der Tag, an dem Dietrich Bonhoeffer hingerichtet wurde von den Nazis. In vielen Veranstaltungen wurde seiner gedacht und über sein theologisches Erbe diskutiert.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Berühmtes Kirchenlied, geschrieben kurz vor Weihnachten 1944 in Gestapohaft. Dietrich Bonhoeffer denkt, glaubt, tröstet in Briefen aus dem Hochsicherheitsgefängnis heraus, seit seine Beteiligung am Widerstand bekannt geworden ist. Diese Briefe und Fragmente werden in den 50er und 60er Jahren die protestantische Nachkriegstheologie in Deutschland maßgeblich prägen, mit Schlagworten wie religionsloses Christentum oder Kirche für andere oder eben von guten Mächten wunderbar geborgen. Als Bonhoeffer das schreibt, rechnet er damit, seine Familie nicht mehr wiederzusehen, sagt die Theologin und Bonhoeffer-Expertin Christiane Tietz.
Dass jemand in so einer Situation das schafft, so ein Vertrauen zum Ausdruck zu bringen, wie es dann auch in der letzten Strophe auf den Punkt gebracht wird, es ist eben Gott, der dabei ist bei dem, was man erlebt. Gott trägt, Gott ist nah. Ich glaube, das ist was, was vielen Menschen auch Kraft und Zuversicht gibt in ihren eigenen schweren Situationen.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wird Dietrich Bonhoeffer noch nicht als evangelischer Märtyrer gefeiert. Ein Pfarrer im Widerstand, offenbar kompliziert. Bald aber wird Bonhoeffer beinahe ein Heiliger der Nachkriegsprotestanten. Seine Hinrichtungsstätte im einstigen Konzentrationslager Flossenbürg gehört heute zu den wichtigsten evangelischen Erinnerungsorten in Deutschland. Jörg Skriebeleit, der Leiter der heutigen KZ-Gedenkstätte.
Dietrich Bonhoeffer wurde und wird von vielen Richtungen in Anspruch genommen, vereinnahmt. Als evangelischen Heiligen und universell benutzbare Zitatfolie, aber auch als einen Entlastungszeugen für viele Theologen, die mit dem Nationalsozialismus sympathisiert und kollaboriert haben. Und diese Instrumentalisierung, Verbiegung und Verzeichnung von Dietrich Bonhoeffer durch eine evangelikale Rechte hat man viel zu lange nicht wahrgenommen. Und dem muss man dringend was entgegensetzen.
Tatsächlich, 2019 hat die US-Regierung, damals schon unter Trump, eine Gedenktafel in Flossenbürg anbringen lassen. Evangelikale Trump-Anhänger deuten Bonhoeffer um und sehen ihn als Gewährsmann für eine radikale Politik, die zur Not mit Gewalt Widerstand leisten darf. Gegen die US-Demokratie wohlgemerkt. Bonhoeffers langes Hadern, wann ein Christ Gewalt einsetzen dürfe, um, so ein beliebtes Zitat, dem Rat in die Speichen zu fallen, bezogen auf die mörderische NS-Diktatur, wird damit ad absurdum geführt.
Matthias Morgenroth erinnerte an Dietrich Bonhoeffer, den Theologen im Widerstand, um dessen theologisches und gesellschaftliches Erbe 80 Jahre nach seiner Hinrichtung kontrovers diskutiert wird. Eine Woche müssen Sie noch durchhalten. All die Menschen, die in den vergangenen Wochen gefastet oder verzichtet haben auf Süßes oder auf Kaffee oder gar auf eine ganze Mahlzeit. Manche waren konsequent und diszipliniert, andere haben sich kleine Ausnahmen gegönnt oder vielleicht auch ganz aufgegeben. Denn durchhalten ist nicht einfach. Worin der Wert des Durchhaltens liegen kann und woher die Kraft dazu kommt, darum dreht sich heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema.
34 Tage, so lang hat Franziska Schlechtweg schon durchgehalten. Zur Fastenzeit hat sich die Hotelmitarbeiterin aus der Rhön in diesem Jahr eine besonders schwierige Aufgabe gestellt und sich eine strenge Diät verordnet. Kein Zucker und kein Salz, dafür eine Menge Eier, weißes Fleisch und Vitaminpulver. Das soll die Zellerneuerung anregen und dem Immunsystem nach einem langen Winter wieder auf die Sprünge helfen. Für ihre Fastenkur musste Franziska Schlechtweg schon durch das eine oder andere Tief gehen.
Für mich war der größte Verzicht tatsächlich Kaffee, weil ich keinen ungesüßten Kaffee mag. Und das hat mich die erste Woche auch tatsächlich in ein ganz schönes Loch gerissen mit Kopfschmerzen und schlechter Laune. Also es war schon wie so ein kleiner Entzug.
Die Zähne zusammenbeißen, wenn der Heißhunger kommt, auf einen gut gesüßten Cappuccino. Dabei helfen Franziska Schlechtweg viel Übung, aber auch ihre Fastengruppe im thüringischen Meiningen. Der Austausch mit anderen Fastenden, die passende Lektüre und Meditationsübungen machen ihr das Durchhalten leichter.
Ich habe schon mal zum Beispiel komplett nur auf Schokolade verzichtet. Das war mal so der Einstieg damals im Jugendalter und seitdem versuche ich eigentlich jährlich in der Fastenzeit auf irgendwas zu verzichten. Und diese Gewissheit, da sind andere, die das mit mir durchziehen, das hilft auf jeden Fall.
Auch mal eine Ausnahme machen vom Enthaltsamsein. An manchen Tagen ist das aber selbst für eisern Fastende wie Franziska Schlechtweg wie ein kleiner Rettungsanker.
Ich bin halt auch so ein Durchhaltetyp. Also wenn ich mir einmal vornehme, das muss jetzt so sein, dann ist das auch so. Dafür habe ich dann meinen Ausnahme oder meine zwei Ausnahmetage am 5. und 6. April ziemlich genossen. Ich hatte am 5. April auch Geburtstag und konnte da eben dann meinen leckeren Eisbecher genießen, auf den ich mich wirklich lange im Voraus gefreut habe.
Durchhalten bis zum Ostersonntag, das will Franziska Schlechtweg auf jeden Fall. Es lohnt sich, das hat sich für die Thüringerin auch in diesem Jahr wieder bestätigt. Auch wenn sie in den ersten Fastenwochen ziemlich schlechte Laune hatte.
Aber grundsätzlich war ich relativ schnell wieder fit und bin dann so ein bisschen in die Phase übergegangen, wo ich gemerkt habe, mein Körper braucht das gar nicht. Der braucht weder den Zucker noch den Kaffee, um fit zu sein, um da zu sein, um ja, mich durch meinen Alltag zu bringen.
Ich saß nicht vor der Schokolade, sondern saß ich mit einem sehr netten Ehepaar bei diesem Bischofsempfang zusammen. Und die Frage war, wollen wir ein Glas Wein zusammen trinken? Und dann habe ich gedacht, ist das jetzt irgendwie blöd, das jetzt nicht zu tun? Also da hat mein Durchhaltevermögen schon gleich sozusagen überhaupt nicht ausgereicht.
Magdalena Reusch ist schwach geworden. Das Glas Wein, das nette Gespräch, das hatte einfach zu gut gepasst. Dabei hatte sich die Konzertagentin viel vorgenommen für diese Fastenzeit. Auskommen ohne Süßes und Alkohol und eine Fastengruppe wollte sie ins Leben rufen.
Also Ausgangspunkt war ja Aschermittwoch, da bin ich auch noch mal schön in die Kirche gegangen, um mich zu motivieren. Und dann hatte ich aber gleich am nächsten Wochenende den Bundeskongress der katholischen Elternschaft in Paderborn. Da trifft man sehr viele nette Leute. Und da habe ich also gleich meine Vorsätze, nichts Süßes und kein Alkohol, gebrochen. Ich habe gesagt, das fängt ja gut an. Und dann habe ich gesagt, no, it's not the time.
Nicht die richtige Zeit war das auch deshalb für Magdalena Reusch, weil kurz nach Aschermittwoch ein neues Arbeitsprojekt auf ihrem Schreibtisch gelandet war. Wenn der Beruf die Konzertagentin dann auch noch regelmäßig zu Festlichkeiten führt, dann ja kein Wunder, dass man da auch mal schwach wird und am Ende das Handtuch wirft. Ein schlechtes Gewissen braucht man da nicht unbedingt zu haben.
Also wenn schon, denn schon. Also ich denke, wenn man Dinge tut, dann sollte man sie nicht dauernd mit einem schlechten Gewissen machen.
Das ist durchaus konsequenter, als es sich erstmal anhören mag. Denn beim Fasten geht es Magdalena Reusch vor allem um eins, um Selbstbestimmung.
Also es gibt einen Aspekt, der mir besonders wichtig ist. Das heißt, ich kann selber etwas machen, damit es mir besser geht. Also dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit, dass man nicht unbedingt dauernd zum Arzt rennen muss, sondern dass man selber ausschließlich durch Verzicht eine Verbesserung seiner gesundheitlichen, aber auch seiner emotionalen Seite bewirken kann. Und das finde ich das Tolle beim Fasten.
Noch eine Woche durchhalten oder schon schwach geworden. Unser Reporter Lino Wimmer hat Erfahrung eingesammelt von Menschen, die in den vergangenen Wochen gefastet haben. Der lange Atem vom Wert des Durchhaltens, das ist mein Sonntagsthema heute.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Einen langen Atem, den braucht man ja in gewisser Weise auch, wenn man sich auf eine lange Reise macht. Noch dazu, wenn es eine lange Wanderung ist. Viele Menschen machen diese Erfahrung zum Beispiel beim Pilgern, zum Beispiel auf dem berühmten Camino, dem spanischen Jakobsweg. Dort ist in den vergangenen Tagen Professor Andreas Braun unterwegs gewesen. Er ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Management und Recht in Berlin. Vor mehr als 20 Jahren ist er selber zum ersten Mal auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen und jetzt seit fast 10 Jahren schon lädt er jährlich Studierende ein, mit ihm zu pilgern. Gerade war es wieder soweit. Am vergangenen Donnerstag ist die Gruppe in Santiago de Compostela angekommen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Braun.
Guten Morgen.
Herr Braun, haben denn alle Mitglieder der Pilgergruppe durchhalten können auf dem Weg?
Ja, alle sind wohlbehalten in Santiago de Compostela angekommen. Wir wurden mit strahlendem Sonnenschein in Santiago erwartet. Wir sind auf diesen riesengroßen Platz vor die Kathedrale gekommen, mit zufriedenen Lächeln auf den Lippen und womöglich auch der ein oder anderen Träne in den Augen. Aber es gab so ein allgemeines Gefühl, das spürbar war, wir haben etwas Besonderes geschafft. Etwas, worauf wir stolz sein können.
Etwas Besonderes geschafft. Wurden denn Durchhaltewille und Durchhaltevermögen irgendwie auch besonders auf die Probe gestellt auf Ihrer Pilgerwanderung?
Ja, Durchhaltewille, Durchhaltevermögen werden, glaube ich, auf den Jakobsweg, wenn Sie so wollen, buchstäblich mit jedem Schritt getestet. Und das eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen. Körperlich natürlich. Na, wenn die Füße schmerzen, die Blasen sprießen, der Rucksack immer schwerer wird. Aber natürlich auch mental. wenn Zweifel kommen, warum macht man das hier eigentlich? Und nicht zuletzt im Umgang mit den anderen Pilgern, Pilgerinnen, die mit einem auf dem Weg unterwegs sind, auf die man natürlich auch Rücksicht nehmen möchte, muss. Das ist sozusagen die dritte soziale Komponente. Aber genau in diesen Momenten zeigt sich aus meiner Sicht zumindest, was echtes Durchhalten bedeutet, nämlich sich nicht nur durchzubeißen, sondern dabei auch innerlich bei sich zu bleiben.
Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Professor Braun, sozusagen durchbeißen ist wichtig, aber auch bei sich bleiben. Inwiefern ist so eine Pilgerwanderung und auch dieses Durchhalten eine wichtige Lebenserfahrung?
Ich glaube, es ist dann eine wichtige Lebenserfahrung, wenn es übertragbar ist. Wer auf dem Weg lernt, mit Unsicherheiten, mit Erschöpfung, mit Umwegen umgehen zu können, der nimmt diese Fähigkeit mit ins Leben, mit in den Beruf, mit den Beziehungen. Und es geht darum, sich selbst in Bewegung zu erleben, jenseits von Leistungsdruck und diesem ganzen digitalen Dauerfeuer, dem wir ständig ausgeliefert sind. Und viele Studierende spüren auf diesem Jakobsweg zum ersten Mal seit Langem, ich bin verbunden mit mir, ich bin verbunden mit der Natur und ich bin verbunden mit anderen. Und das bleibt und das, so hoffen wir, überträgt sich dann auch in ihr normales Leben.
Mit einem Lächeln im Gesicht sind Sie auf den Platz getreten, haben Sie erzählt, aber auch die eine oder andere Träne ist geflossen. Was haben die Studierenden gesagt? Was ist das für ein Gefühl, das geschafft zu haben?
Die meisten, eigentlich alle, sind am Ende überwältigt, erleichtert, glücklich, manchmal sogar ein bisschen beseelt. Und es gibt so Sätze, die einem im Gedächtnis bleiben. Einer von diesen Sätzen ist, ich bin nicht mehr dieselbe Person wie am Anfang des Weges.
Andreas Braun, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Management und Recht in Berlin, war in den vergangenen Tagen mit einer Gruppe von Studierenden auf dem spanischen Jakobsweg unterwegs und er hat uns ganz frisch berichtet von den Erfahrungen dort. Der lange Atem vom Wert des Durchhaltens, das ist mein Sonntagsthema heute. Langstreckenläufer, die brauchen langen Atem und gutes Durchhaltevermögen. Menschen wie Jan Fitschen. 25 Jahre lang war der Laufsport sein Lebensmittelpunkt. Er war Europameister über 10.000 Meter, ist mehrfach die Marathonstrecke gelaufen, war 28-facher deutscher Meister. Und jetzt begeistert er Menschen mit seinen Vorträgen und da vermittelt er unter anderem, und das fand ich überraschend auf der Homepage, wie man die richtigen Pausen einlegt und mit Rückschlägen umgeht. Hallo Jan Fitschen.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, wenn man auf die lange Strecke geht, dann braucht man langen Atem, das ist klar. Man braucht Durchhaltevermögen und Durchhaltewillen. Hatten Sie das alles oder mussten Sie es erst hart trainieren?
Also ein bisschen hatte ich das zumindest im Sport definitiv von Anfang an. Vor allem auch, weil ich einfach nicht verlieren konnte. Kann ich immer noch nicht. Dann habe ich festgestellt, naja, wenn ich mehr trainiere und mich besonders anstrenge, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, größer. Also habe ich das gemacht.
Und wenn Sie jetzt so die Lauferfahrung aufs Leben übertragen, das machen Sie ja vielfach in Ihren Vorträgen, was stärkt denn so das Durchhalten und wie sehr ist das wirklich eine Willenssache?
Ja, tatsächlich, das sind die absoluten Basics. Man muss sich einfach Ziele stecken, man muss die Ziele deutlich vor Augen haben. Das ist beim Laufsport natürlich besonders einfach, ja, wenn man weiß, okay, ich mache jetzt ein 10-Kilometer-Rennen, dann weiß ich, wie das Ziel aussieht, wie das Zielband aussieht. Genau, ne? Und dann auf dem Weg dahin Zwischenziele stecken, ja, wenn ich 10 Kilometer schnell laufen will, das wird anstrengend, aber die ersten 2 oder 3 Kilometer, die schaffe ich und dann nochmal 1 Kilometer und noch 1 Kilometer. Und das funktioniert super, ne? Diese Salami-Taktik, sich dann hinzuarbeiten zu dem großen Ziel.
Mein Kollege hat mir erzählt, er hangelt sich immer von Verpflegungsstation zur Verpflegungsstation.
Super. Genau, genau so wird's gemacht, ja.
Aber irgendwann beißen ja dann doch die Muskeln, zerrt der Lauf an einem. Wie kommt man dann noch durch?
Ja, auch da tatsächlich nicht daran denken, wie weit das noch ist, sondern immer nur so ein kleines Stückchen sich dann wieder irgendwie vornehmen. Ne? Weil man weiß ja vorher auch schon, wenn ich was Besonderes schaffen möchte, wenn ich über mich hinauswachsen will, dann kommt das nicht von selbst. Das heißt, ganz klar, irgendwann tut's weh, irgendwann macht's gar keinen Spaß. Und wenn der Moment dann ist, ne, dann, aha, ja, kenne ich aber schon, war bei dem Lauf ja genauso und war bei dem Lauf genauso. Also gucke ich doch nochmal, ne, bis eben zur nächsten Verpflegungsstelle oder bis zu Tante Elfriede, die da irgendwo noch klatscht, ne, bis dahin komme ich noch. Und dann, ja, komme ich auch irgendwann ins Ziel.
Mhm. Durchhalten heißt ja manchmal auch, Zähne zusammenbeißen. Jetzt sprechen Sie aber eben auch von den richtigen Pausen. Also gar nicht immer so verbissen?
Ja, das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, dieser schmale Grat, ne, zwischen Verbissenheit und Ehrgeiz. Und gerade als Leistungssportler merkt man aber auch, wenn man es übertreibt, wenn man sich nicht diese Pausen gönnt, naja, dann nimmt der Körper sich die, dann bist du irgendwann verletzt oder erkältet und dann, naja, ist halt die Trainingsarbeit von ganz vielen Monaten dann einfach im Eimer. Das heißt, genau diese Mischung zwischen Gas geben, wenn es drauf ankommt, aber eben auch Pausen machen und die bewusst einplanen, die ist entscheidend für den Erfolg.
Sie haben auch die Rückschläge erwähnt. In Ihrem Podcast berichten Sie, dass Sie derzeit gerade wegen einer Verletzung ganz viel Geduld brauchen, bis Sie wieder ins Lauftraining einsteigen können. Ist das auch so eine Frage des Durchhaltens dann?
Ja, das macht natürlich gar keinen Spaß. Ich laufe super gerne, auch jetzt schon noch. Ne? Und wenn ich dann wieder nur Fahrrad fahren kann, das ist zäh. Aber auch da wieder, ja, Verletzungen sind normal, ne? Ausfälle auch im Training sind normal. Und ich glaube, wenn man sich da nicht drüber ärgern kann, dann hat man auf der anderen Seite eben auch nicht diesen Biss, diesen Willen, wenn es dann wieder läuft, halt auch mal bei schlechtem Wetter rauszugehen. Das heißt, das gehört immer alles zusammen. Und wenn man sich das klar gemacht hat, dann kommt man auch über diese Krisen dann irgendwie besser hinweg.
Langstreckenläufer Jan Fitschen über den langen Atem beim Laufen und was man dafür fürs Leben lernen kann. Vielen Dank, Herr Fitschen, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne, danke auch.
Durchhalten. Darum dreht sich heute das Himmel und Erde Sonntagsthema. Pater Anselm Grün ist Benediktinerpater und Bestsellerautor. Er begleitet viele Menschen auch in persönlichen Krisen. Ich habe in der vergangenen Woche mit ihm gesprochen. Manchmal wird ja in der heutigen Zeit der Vorwurf gemacht, dass die Menschen allzu schnell aufgeben, schwierige Situationen eben nicht mehr durchhalten. Also hinschmeißen, wenn es im Job mühsam wird, sich in Beziehungskrisen zu schnell trennen. Ich habe Pater Anselm Grün gefragt, empfinden Sie das auch so?
Ja, das kann ich schon bestätigen. Natürlich gibt es immer Grenzen, aber zunächst jeder Weg führt auch durch einen Engpass. Und viele werfen dann ihre Entscheidungen um, sobald es schwierig wird und denken, die Entscheidung war falsch. Aber ich muss erstmal schauen, wenn ich durch den Engpass gehe, dann weitet sich das Leben. Und wenn ich vor jeder verschlossenen Tür davon renne und sofort auf das nächste Gleis umspringe, dann komme ich dann nie in die Weite, in die Lebendigkeit hinein.
So ein Engpass, wie Sie ihn beschreiben, ist ja immer auch so eine gewisse Entscheidungssituation. Wie können denn Menschen in einer Lebenskrise ja ein gutes Gespür dafür bekommen, wann es sich lohnt, noch dran zu bleiben, also den Engpass zu durchschreiten und vielleicht auch weiter zu ringen oder wann es dann doch vielleicht besser ist, sich zu trennen und andere Wege zu gehen?
Ja, es gibt sicher beide Möglichkeiten und eine Hilfe ist, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, ich bleibe da, ich halte durch, was für Gefühle kommen da? Gefühle von Dankbarkeit, dass ich durchgehalten habe oder von total Enge oder Krankwerden oder Verzweiflung und ich soll dann meinen Gefühlen trauen. Gott spricht auch durch meine Gefühle. Wenn da nach 10 Jahren einfach Verzweiflung wäre oder nur Enge, dann ist es vielleicht auch ein Weg, mich jetzt zu trennen und nicht weiterzumachen.
Was brauche ich denn, um in einer schwierigen Situation durchhalten zu können? Also woher kann die Kraft kommen, die so den Durchhaltewillen und auch das Durchhaltevermögen stärkt?
Eine wichtige Quelle der Kraft ist die Hoffnung, dass ich die Hoffnung habe, da kann sich etwas wandeln und meine Beziehung kann sich wandeln, die Situation in der Arbeitsstelle kann sich wandeln. Also diese Hoffnung auf Verwandlung, die ist auf jeden Fall eine wichtige Quelle. Die andere ist einfach eine spirituelle Quelle, dass ich spüre, ich lebe nicht nur aus den äußeren Verhältnissen, sondern ich lebe aus der inneren Kraft heraus. Und auch die äußeren Bedrängnisse können mich einfach auch mehr hinführen auf Gott hin. Also Gregor von Nyssa deutet zum Beispiel die 8. Seligpreisung, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt sind. Vom Sport her, er sagt, wenn du 1000 Meter laufen willst, brauchst du ein paar, die dich verfolgen, damit du schneller läufst. Und so können die Schwierigkeiten auch ein Antreiben auf Gott hin sein. Aber ich muss eben immer spüren, ist es ein Antrieb auf Gott hin oder führt es in das Chaos, in die totale Angst? Und dann darf ich auch vertrauen, dass es nicht der Weg ist.
Woher kann die Kraft zum Durchhalten kommen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Benediktinerpater und Bestsellerautor Anselm Grün. Langer Atem vom Wert des Durchhaltens. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.